7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Der Ukraine-Krieg bleibt das bestimmende Thema, auch bei den Terminen der kommenden Woche. Das gilt nicht nur, wenn die EU-Regierungschefs ausnahmsweise unter Teilnahme von US-Präsident Joe Biden tagen, sondern auch, wenn Unternehmen der unterschiedlichsten Couleur ihre Jahreszahlen präsentieren. Darunter die Bayerische Landesbank, die Auto1-Gruppe, Salzgitter und Daimler Truck. Wobei der Nutzfahrzeughersteller besonderes Augenmerk auf sich zieht, weil er am Montag in den DAX aufsteigt. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 18. März. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Herr, Korrespondent in unserem Münchner Redaktionsbüro, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit Daimler Truck. Hierzu begrüße ich meinen Münchner Kollegen Joachim Herr. Hallo Joachim.
Hallo, grüß dich Franz.
Joachim, gut 3 Monate nach der Erstnotiz steigt die Daimler Truck AG am kommenden Montag in den DAX auf. Wie ist es denn für das Unternehmen bisher an der Börse gelaufen?
Also recht gut, kann man sagen. Die sind ja am 10. Dezember an die Börse gegangen und Eröffnungskurs von 28 Euro. So ging es los und da ging es dann bis Mitte Januar auf den bisherigen Höchststand von 35,44 Euro, um genau zu sein. Also ein Anstieg von immerhin mehr als einem Viertel. Allerdings hat dann der Wert seitdem verloren mit dem Markt. Und wie wir alle wissen, hat sich das ja dann beschleunigt am 24. Februar, als dann Russland diesen schrecklichen Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Und in den letzten Tagen gab es jetzt auch mit dem gesamten Markt eine Erholung vom Tief. Bei 22 Euro liegt der Kurs jetzt mittlerweile bei 24. Vielleicht noch ein Wort zur Marktkapitalisierung. Die liegt jetzt aktuell bei rund 20 Milliarden Euro und verglichen mit der Mercedes-Benz Group, wie die ehemalige Daimler AG ja jetzt seit einiger Zeit heißt, ist das knapp ein Drittel.
Ja, du hast den Ukraine-Krieg erwähnt. Welche Risiken birgt dieser Konflikt speziell für die Lkw-Hersteller?
Ja, die Lkw-Hersteller. Auf der einen Seite haben sie natürlich eine sehr hohe Nachfrage. Seit Monaten kommen da gar nicht hinterher, weil der Halbleitermangel nicht nur das Pkw-Geschäft beeinträchtigt, sondern auch das der Lkw- und Bushersteller. Jetzt allerdings stellt sich vor allem die Frage, was denn der stark gestiegene Dieselpreis für die Kunden an erster Stelle die Speditionen bedeutet. Erst in diesen Tagen hat der Branchenverband, das ist der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Alarm geschlagen mit der Aussage, die Branche befinde sich im Existenzkampf und sei mit Herausforderungen in einem nicht gekannten Ausmaß konfrontiert. Der Vorstandssprecher des BGL, Dirk Engelhardt, hat gesagt, die Betriebe seien wirklich verzweifelt. Also aus seiner Sicht geht es da um die gesamte Wirtschaft. Denn ohne ausreichende Transportkapazitäten droht da kann ein Kollaps der Lieferketten drohen. Und die Nutzfahrzeughersteller treffen die Notlage von Kunden deshalb also gleich doppelt. Also finanziell gesehen, aber eben auch für die ohnehin schon angespannte Lieferkette.
Ja, der Daimler Truck-Konkurrent Traton, also die Nutzfahrzeugholding von Volkswagen, hat in dieser Woche schon seine Geschäftszahlen und die Prognose veröffentlicht. Wie schaut es da aus?
Ja, Traton hat wie viele andere Unternehmen in dieser Woche oder auch in den vergangenen Wochen schon die Geschäftsprognose unter den Vorbehalt des weiteren Verlaufs des Kriegs gestellt und insbesondere welche Auswirkungen eben auf die Lieferketten und die Weltwirtschaft dann insgesamt bestehen. Und ich nehme an, Martin Daum, der Vorstandsvorsitzende von Daimler Truck, wird am kommenden Donnerstag in der Bilanzpressekonferenz ähnliche Worte für den Ausblick finden. Übrigens, in der Bilanz-PK von Traton habe ich den Vorstandsvorsitzenden Christian Lewin gefragt, mit was er denn rechnet aufgrund des hohen Dieselpreises, welche Folgen das für die Spediteure haben kann. Und er sagte, also das Risiko für Insolvenzen, das nimmt jetzt schon zu. Allerdings hätten die Kunden Klauseln gegen höhere Dieselpreise, um das eben an die Kunden weiterzugeben. Allerdings ist das mit einem Zeitverzug von 6 bis 8 Wochen in der Regel erst möglich, wie der BGL der Branchenverband sagt. Und da könnte es eben, was die Vorfinanzierung betrifft, knapp werden.
Okay, du hast vorhin gesagt, das Auftragspolster sieht eigentlich ganz gut aus für die Branche. Bleibt das so?
Ja, also um nochmal auf Traton zurückzukommen, das Orderbuch sei so gut gefüllt wie noch nie, sagte Vorstandschef Lewin. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem sehr starken Anstieg des Absatzes. Zum einen allerdings auch, weil Navistar, der US-Hersteller, im vergangenen Jahr dazukam mit einer Übernahme. Und zum anderen, wie gesagt, die Prognose steht unter Vorbehalt. Daimler Truck freut sich bisher auch über ein dickes Auftragsbuch und hat bisher für das vergangene Jahr die Verkaufszahlen veröffentlicht. Und danach stieg der Umsatz um rund 20% auf 455.000 Einheiten. Das ist ein kräftiger Zuwachs. Allerdings liegt die Zahl noch um 13% unter dem Wert von 2019. Versorgungsengpässe machten Daimler Truck einen Strich durch die Rechnung, vor allem eben Halbleiter, sodass besonders in den USA und Europa weniger schwere Lkw verkauft werden konnten.
Okay, also das war jetzt zum Absatz. Wie sieht es denn auf der Ertragsseite von Daimler Truck aus?
Ja, also die letzte Prognose, die sah vor, dass die bereinigte Umsatzrendite 6-8% erreichen soll. Das bezieht sich auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT. Und das Ziel für dieses Jahr hat Daimler Truck schon auf dem Kapitalmarkttag im November gesteckt, 7-9%. Aber wie gesagt, das war ja weit vor Ausbruch des Krieges und die Bedingungen haben sich jetzt verändert. Vielleicht noch ein Blick auf die Zahlen der ersten 9 Monate im vergangenen Jahr. Da hatte Daimler Truck eine bereinigte Umsatzrendite von 6,7% erreicht, also am oberen Rand des angestrebten Korridors, sodass im vierten Quartal da noch ein bisschen Spielraum war, um das Ziel zu erreichen.
Nun sind ja die Preise für Rohmaterial enorm gestiegen. Welche Folgen hat das für das Unternehmen?
Ja, die Unternehmen sind natürlich bemüht, die Preise so gut es geht an die Kunden weiterzugeben. Insofern war es auch nicht überraschend, dass Daimler Truck, dass der Vorstand, vor allem als Reaktion auf die stark gestiegenen Stahlpreise, schon im vergangenen Herbst angekündigt hat, die Preise deutlich zu erhöhen. Da sich aber die Preise für die Bestellungen, die schon in den Auftragsbüchern sind, nicht nachträglich erhöhen lassen, rechnet das Management erst im kommenden Jahr mit einem gewissen Ausgleich. Also 2022 war eben auch von Traton zu hören, wird es schon eine gewisse Belastung geben, die nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden kann.
Ja, das klingt insgesamt danach, als ob Daimler Truck mehr Risiken mit einkalkulieren muss. Vielen Dank, Joachim, für diesen Überblick über das, was das Unternehmen, das am Montag in den DAX aufsteigt, derzeit bewegt.
Gern geschehen, Franz.
Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Am Montag legt Salzgitter die Jahresbilanz vor. Dabei hat der Stahlkonzern 2021 nach 2 Verlustjahren wieder schwarze Zahlen geschrieben und mit einem Vorsteuergewinn von 706,7 Millionen Euro seine zuletzt im September auf 600 bis 700 Millionen Euro erhöhte Prognose übertroffen. Im Vorjahr waren es noch minus 196,7 Millionen Euro gewesen. Neben vorläufigen Eckzahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr hatte das SDAX-Unternehmen im Februar mit Verweis auf einen überaus ermutigenden Jahresauftakt für 2022 einen Vorsteuergewinn zwischen 600 und 750 Millionen Euro angekündigt. Die Hintergründe für den Ergebnisausblick, der positiv überraschte, wird Salzgitter nun bei der Vorlage der Geschäftsjahresbilanz 2021 genauer erläutern. Darüber hinaus werden neben dem Dividendenvorschlag weitere Aussagen zur strategischen Ausrichtung in den kommenden Jahren erwartet. Die hatte der seit Juli vorigen Jahres amtierende Vorstandsvorsitzende Gunnar Gröbler Anfang Februar bereits umrissen. Der Stahlkonzern, der sich als Frontrunner der CO2-armen Stahlerzeugung ansieht, will den Abschied von der kohlenstoffbasierten Hochofentechnologie beschleunigen und sich als führendes Unternehmen der Circular Economy etablieren. Angaben zu Finanzzielen im Kontext der Transformation fielen indes spärlich aus. Über Wachstum in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern soll der Umsatz bis 2025 von 9,8 Milliarden Euro im vergangenen Turnus auf über 11 Milliarden steigen. Zudem will Salzgitter von 2026 an ein, ich zitiere, zusätzliches Ergebnisverbesserungspotenzial von 150 Millionen Euro jährlich heben. Eingangs hatten wir erwähnt, dass Daimler Truck nur 3 Monate nach dem IPO bereits in den DAX aufsteigen. Bei Auto1 lagen im vergangenen Jahr etwas mehr als 4 Monate zwischen dem fulminanten Börsengang des Berliner Online-Gebrauchtwagenhändlers Anfang Februar und dem Aufstieg in den MDAX. Doch nun, etwas mehr als ein Jahr nach dem Börsendebüt, sind nicht nur die Erinnerungen an die hohe Drehzahl zum Start auf das Börsenparkett verblasst. Anfang März hat die Deutsche Börse mitgeteilt, dass Auto1 in den SDAX zurückgestuft wird. Deren Marktkapitalisierung ist seit dem Auftakt an der Börse um rund 4/5 eingebrochen und hat sich seit Jahresbeginn zeitweise noch einmal halbiert. Mit einem Börsenwert von derzeit rund 2,2 Milliarden Euro schafft es Auto1 auch im Kleinwagensegment der Börse nur gerade so noch unter die Top 10, obwohl der Titel bei der Erholung in dieser Woche zu den größten Gewinnern zählte. In der maßgeblichen Rangliste der deutschen Börse nach Streubesitz-Marktkapitalisierung lag der Titel per Ende Februar auf Platz 94. Die Abstufung in den SDAX erfolgt nun am Montag. 2 Tage später legt der Konzern die Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr vor. Bereits im Januar hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die Retail-Sparte Autohero den Absatz im Schlussquartal um mehr als 200% auf 13.850 Einheiten gesteigert hat. Das Händlergeschäft legt im Schlussquartal um gut ein Drittel auf 153.000 Einheiten zu. Insgesamt war der Konzern mit über 596.000 verkauften Wagen knapp unter den angepeilten 600.000 Einheiten geblieben. Es kommt äußerst selten vor, dass ein amtierender Präsident der USA an einem regulären EU-Gipfel teilnimmt. Von daher ist der Besuch von Joe Biden am kommenden Donnerstag in Brüssel beim Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs schon etwas Besonderes. Natürlich ist das Thema einmal mehr der Krieg in der Ukraine und die gemeinsame Reaktion des Westens darauf. Dies wird im Vorfeld des Treffens unter einem etwas anderen Blickwinkel auch auf einem NATO-Sondergipfel im Fokus stehen, der ebenfalls für Donnerstag in Brüssel einberufen wurde und an dem Biden natürlich auch teilnimmt. Die genaue Agenda für den EU-Gipfel wird von tagesaktuellen Ereignissen getrieben und von EU-Ratspräsident Charles Michel wohl erst kurzfristig festgezurrt. Sicher scheint aber, dass das Sanktionsregime gegen Russland erneut auf den Prüfstand kommt, um dieses möglicherweise noch einmal mit weiteren Maßnahmen nachzuschärfen. Sicher erscheint auch, dass einige der Staats- und Regierungschefs darauf dringen werden, die Debatten vom jüngsten informellen Gipfel in Versailles wieder aufzunehmen. In denen geht es um die gemeinsame Finanzierung von zusätzlichen Verteidigungsausgaben oder von zusätzlichen Belastungen aufgrund der explodierenden Energiepreise. Vor allem Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hatten sich in Versailles dafür stark gemacht, einen neuen, schuldenfinanzierten EU-Fonds hierfür aufzubauen. Wenn die Bayerische Landesbank am Freitag ihre Jahrespressekonferenz abhält, wird insbesondere mit Spannung die Antwort auf die Frage erwartet, ob sich die Bayern LB die Spitzenposition in der Ertragsrangliste zurückerobert hat. 2020 war das Institut nach einigen Jahren als Primus unter den Landesbanken hinter die LBBW und die Helaba zurückgefallen. Die Kosten für den Umbau und die stark gestiegene Risikovorsorge wegen der Pandemie ließen das Ergebnis vor Steuern der Bayern LB auf weniger als ein Drittel schrumpfen. 195 Millionen Euro waren es. 2021 folgte die Erholung, auch dank Sondereffekten. Mit 644 Millionen Euro in den ersten 9 Monaten hatte die Landesbank in München fast schon so viel wie im gesamten Jahr 2019, da waren es 656 Millionen Euro gewesen, erzielt. Für das gesamte vergangene Jahr erwartete der Vorstand zuletzt mehr als 700 Millionen Euro. Die Helaba, die Vorsteuern 569 Millionen Euro erwirtschaftete, dürfte damit klar überholt worden sein. Die LBBW jedoch erzielte 817 Millionen Euro und die Antwort auf die Frage, wer ganz vorn liegt, soll also am Freitag der Vorstandsvorsitzende der Bayern LB, Stefan Winkelmeier, geben. Gemessen an der Bilanzsumme ist sie mittlerweile die größte Landesbank. Die LBBW kam Ende 2021 auf 282 Milliarden Euro, die Bayern LB schon Ende September auf 293 Milliarden Euro. Den Anstieg der Bilanzsumme begründete die Bank in München unter anderem mit der Teilnahme am EZB-Tender mit einem Volumen von rund 40 Milliarden Euro. Die Tenderbonifikationen gaben freilich auch dem Ergebnis einen Schub. Und hinzu kommt, dass die Bayern LB in den ersten 9 Monaten mehr Risikovorsorge aufgelöst als gebildet hat. Die kommenden 7 Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag starten die bundesweiten Tarifgespräche für die Chemie- und Pharmaindustrie. Die Anhörung des US-Senats zur Nominierung für den Supreme Court beginnt ebenfalls und wird bis einschließlich Donnerstag fortgesetzt. Zudem treffen sich die EU-Agrar- und Fischereiminister. Für Dienstag ist die dritte Runde der Tarifverhandlungen der Postbank angesetzt und die ungarische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag wird vor dem Bundesgerichtshof im VW-Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen verhandelt. Überdies findet die Finanzministerkonferenz der Bundesländer statt. Und die Schweizerische Nationalbank veröffentlicht ihren Zinsentscheid. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden der ehemalige Finanzvorstand der Software AG Arne Zinhardt, Athanasios Ophanidis, vormals Chef der Zypriotischen Zentralbank und seinerzeit Mitglied des EZB-Rats, Uwe Walz, ehemals wissenschaftlicher Direktor des Center for Financial Studies und Klaus Deller, ehemals Vorstandschef von Knorr-Bremse. Seinen 65. Geburtstag feiert Jan Blumenthal, Hauptbevollmächtigter sowie Country Manager Germany and Austria von Lloyd's of London. Und 80 Jahre alt wird der frühere Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende der Nürnberger Versicherungsgruppe Hans-Peter Schmidt. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies ist in der kommenden Woche nicht nur Frühlingsanfang und Nuhros, das altiranische Neujahrs- und Frühlingsfest der Perser, Kurden und Turkvölker Zentralasiens. Es gibt zudem noch ein paar interessante Gedenktage, wie etwa den Welttag gegen Rassismus und den Internationalen Tag des Waldes oder aber auch besonders hervorzuheben vielleicht der International Day of Happiness, der Weltglückstag und der Welttag der Poesie sowie auch der Tag der Tolkien-Lektüre, der Tolkien Reading Day. Und vor einem Jahr lief das Containerschiff Ever Given bei Sturm im Suezkanal auf Grund und lag in der Folge quer. Weil es sich mit 400 Metern Länge und 20.000 Containern Fassungsvermögen um eines der größten Frachtschiffe handelte und der Kanal über weite Strecken nur einspurig befahrbar war, war die Route daraufhin 6 Tage lang blockiert. Schätzungen zufolge steckten seinerzeit Güter im Wert von knapp 10 Milliarden Dollar fest und die Folgen dieser Havarie sollten noch Monate später zu spüren sein. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Am Donnerstag finden Sie in der Börsenzeitung die Sonderbeilage 70 Jahre Börsenzeitung, Partner des Finanzplatzes Luxemburg. Und an dem Tag kommt auch eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem neu gestalteten Terminbereich unter börsen-zeitung.de/termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Alles Gute! Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.